Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, warum nicht mal ein spontanes Tennis-Daily am Samstag raushauen? Ich bin in Trier und ich habe mit ein paar spannenden Leuten gesprochen, zwei Schweizern und einem Deutschen. Fangen wir mal an mit dem ersten, das ist Simon Graf, der mittlerweile schon zwei Federer-Bücher geschrieben hat. Und mit Simon habe ich mich am Freitagnachmittag, bevor es losgegangen ist. Jetzt steht es ja 1-1, wie wir wissen, zwischen Deutschland und der Schweiz. Immer eine große Freude, den großen Simon Graf zu treffen. Servus Simon.
Hallo, freut mich auch sehr, dich zu sehen.
Simon, wie groß ist Marco Odermatt im Moment in der Schweiz? Ist er so groß, kann er jemals so groß werden, wie es Federer war? Oder ist Skifahren einfach nicht groß genug? Oder ist Skifahren vielleicht sogar größer als Tennis?
Ja, ich habe im Moment einen schweren Stand als Tennisreporter bei uns. Es ist wirklich, Odermatt dominiert alles. Also wir haben leider so eine Klickmaschine, die misst, wie lange die Leser und wie oft die Leser auf die Artikel gehen. Und da ist Odermatt wirklich über allen. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es diese Maschine nicht schon gab, als Federer noch alles gewann. Das wäre sehr schön gewesen für mein Selbstvertrauen. Aber nee, also bei uns sagt man intern, er ist der neue Federer. Und ich sage dann jeweils, ist okay, aber ist eine Sportart, die nur in zwei oder drei Ländern ausgeübt wird. Aber das verstehen sie nicht so recht.
Warum lieben die Schweizer Lara Gut nicht? Oder lieben die Schweizer Lara Gut?
Ja, sie sind gespalten. Ich denke, es gibt schon solche, die sie lieben, aber sie ist halt immer ihren eigenen Weg gegangen und eine sehr kantige Person. Und Odermatt oder Federer sind schon ein bisschen, ein bisschen abgeschliffener, ein bisschen kompatibler für die Masse.
Okay, gut, lass uns zum Tennis kommen. Also wir geben der Wahrheit die Ehre, wir nehmen jetzt auf, bevor es losgeht, am Freitag hier in Trier. Habe ich recht, wenn ich sage, das Schweizer Team, egal wie es ausgeht, ist wieder ein spannendes Team, dem man gerne zuschauen kann. Aufgrund vor allen Dingen der beiden Jungen, Rede und Stricke.
Absolut, also auch aufgrund von Hüsler und von Richard, die, by the way, meine Clubkollegen sind beim TC Seeblick am Zürichsee.
Deswegen darfst du Mac zu ihm sagen? Oder alle sagen Mac zu ihm, oder zum Hüsler?
Sagen alle Mac, aber ja, ich kenne ihn recht gut, muss ich sagen. Und ich finde auch, also sind spannende Spieler und sehr gute Typen. Also es macht wirklich Spaß, über dieses Team zu schreiben oder diese Typen zu sehen. Und ist klar, Leandro und Dominik, die haben ein großes Potenzial für die Zukunft. Hüsler ist eigentlich beeindruckend, was er in den letzten drei Jahren erreicht hat, praktisch vom guten Clubspieler oder so zum Top.
Ist der so spät erst eingestiegen dann?
Also ja, er hat das Gymnasium abgeschlossen. Also er ist eigentlich erst mit 20 Profi geworden, richtig. Und mit einer unglaublichen Akribie hat er jetzt seine Karriere verfolgt. Ist jetzt auf dem Sprung in die Top 50, extrem beeindruckend. Und Richard, für mich ein genialer Spieler, der es bis jetzt noch nicht ganz auf die Reihe gekriegt hat, ist leider schon 28 oder 29, hat mal aussetzen müssen, längere Zeit, aber eigentlich ein Spieler, der meiner Meinung nach alles hat für die Top 100 oder noch ein bisschen höher.
Redi hat unfassbare Serie hingelegt bei Challengern, Dominik ist in der Weltrangliste noch vor ihm, sogar ist das... Was ist das für ein Pärchen, das die beiden sind? Sind das Kumpels oder wie schätzt du das ein? Trainieren die miteinander ab und zu?
Ja, sie trainieren miteinander, sie sind Freunde. Sie kennen sich schon jetzt sicher 10 Jahre und sie waren eigentlich immer, sind so gemeinsam hochgekommen, sind ja im gleichen Jahrgang und es gab eigentlich vier Junge, die sehr gut waren. Jerome Kim ist ein Jahr jünger, Das ist ein 2-0-3-Jahrgang, der ja jetzt in Österreich bei Hipfel trainiert und auch seinen Weg machen wird. Und dann gab es noch Jarin Abbey, das war der vierte, der hatte eine Viruserkrankung und wurde da 2 Jahre hat er verloren und der wird nicht mehr Profi werden. Dessen Ziel ist jetzt College, US College. Und diese beiden sind gute Freunde und es war ein bisschen schade für Leandro, dass Dominik so schnell war oder dass er so langsam war. Also die haben ja 2021 genau, das French Open Juniorenfinale gespielt im Herbst. Da waren sie auf Augenhöhe, dann hat Dominik gewonnen und dann hat er ein paar Challenger wirklich gut gespielt oder gewonnen und ist ziemlich schnell hochgeklettert in der Rangliste. Leandro war dann immer wieder verletzt. Und inzwischen hat er, sie haben eigentlich das letzte Jahr praktisch nie an den gleichen Turnieren gespielt. Mhm. Und jetzt sind sie vereint und sie haben eine Riesenfreude, dass sie zusammen sind. Sind wirklich gute Freunde.
Wie viel Spaß, denkst du, hat Severin Lüthi noch als ewiger Davis Cup Kapitän der Schweiz? Hat er jetzt wieder mehr Spaß? Haben in den letzten 3 Jahre keinen Spaß gemacht, wo du mit Henrik Laaksonen dann spielen musst? Nichts gegen Laaksonen, aber ist halt kein wahnsinnig spannender Spieler. Wie viel Spaß hat der Severin?
Ja gut, ich meine, ohne es zu wissen, denke ich, am meisten Spaß hat er in der Box oder bei Roger Federer, wenn es um Grand Slam-Titel ging, das muss man schon...
Außer wenn ihm Mirka auf den Oberschenkel gehaut hat, das ist nämlich oft vorgekommen, nach guten Punkten hat ihm Mirka jedes Mal einen mitgegeben, aber okay. Ja.
Nee, also ich glaube schon, dass er Spaß hat an den Jungs, oder? Er ist ja auch ein Tennisverrückter, aber er muss sich jetzt neu orientieren, ist klar, jetzt wo Roger weg ist von der Tour. Ich glaube, er weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Also ich kann mir gut vorstellen, also sie möchten ihn logischerweise bei Swiss Tennis behalten als Davis Cup Captain und er hat eine riesige Erfahrung und ist ein guter Typ, alle schätzen ihn sehr, aber er muss sich natürlich überlegen, ja, was ist eigentlich jetzt mein Hauptjob, ist er im Tennis oder nicht? Ich glaube, er hatte schon Angebote gehabt von anderen Spielern und ich denke, er hat sicher Spaß jetzt so an diesem Wochenende und er hat sicher Spaß, dass jetzt auch eine neue Dynamik entstanden ist im Team, dass es wirklich so, wie du gesagt hast, das war nach dem 2014 Lille, nach dem Davis Cup Titel. Du bist ein wandelndes Lexikon, ne? Weißt jede Jahrestag.
Ja, nein, ich bin einfach so ein Schweiz-Fan und ich verehre den Federer in einer Art und Weise, die schon krankhaft ist und deshalb kann ich mir das merken können.
Okay. Nein, also 14 wusste ich ja auch, ja. Ich war dort, das war unglaublich. Eben danach war es wirklich sehr, sehr trostlos im Davis Cup. Und klar, ich meine, Laaksonen, ja, ist ein Kämpfer, hat eine gute Karriere gemacht, aber ist jetzt nicht ein Mensch, der unglaublich viel Freude ausstrahlt. Und ich denke so, ja, wenn man jetzt sieht...
Der Dominik strahlt nämlich immer Freude aus, finde ich, oder ist das falsch? So, was ich von ihm gesehen habe bis jetzt.
Stricker,
ja.
Ja, er hat Spaß am Tennis und er ist eher ein zurückhaltender Typ. Leandro ist ein bisschen der Lausbube. So... Mac, extrem netter Typ und Richard auch. Also ist auch spannend zu sehen. Die haben alle das Gefühl, ihre Reise geht jetzt noch weiter, oder? Selbst Richard, der denkt, der kann schon noch die Top 100 knacken und weiterkommen. Hüsel möchte jetzt in die Top 50. Ja, vielleicht gewinnt er dann mal beim Grand Slam ein paar Spiele. Könnte auch sein. Und Stricker und Riedi, das ist jetzt ein interessantes Jahr für die beiden. Die sind jetzt an der Schwelle zur Top 100. Und spielen sehr unterschiedlich übrigens, falls dir das aufgefallen ist. Riedi ist so mehr so der Typ Hard-Hitter von der Grundlinie. Hat für seine Größe leider noch nicht so einen guten Aufschlag, da kann er noch dran arbeiten. War bisher sehr unkonstant, hatte auch viele Verletzungen. Und Stricker ist ja Linkshänder und spielt sehr variabel, sehr ein gutes Händchen. Nicht der Schnellste, kann er noch zulegen, athletisch hat man immer das Gefühl. Ich glaube, viele haben jetzt gesagt, er hat zugelegt in den letzten paar Monaten, hat sehr hart trainiert in der Offseason, aber das sagt man ja immer. Aber man sieht auch, also er ist ein bisschen austrainierter, hat man das Gefühl. Und eigentlich ein sehr spannender Spieler, weil er auch ans Netz geht, weil er variiert, weil er mal Surf-Volley spielt, mal einen Stoppball, den Rhythmus bricht und... Ja, wenn der mal so richtig in den Flow reinkommt, dann könnte schon was passieren.
Also ich habe Stricker das erste Mal in Stuttgart gesehen, auf Rasen, und habe dann nur gesehen, wie der Ball weggegangen ist von seinem Schläger. Der muss so einen guten Treffpunkt haben. Das ist ein Zupf, der beschleunigt den Ball, als ob es keinen Morgen gäbe. Aber jetzt so letzte Frage zu den Männern noch schnell. Also die Beziehung mit Roger Federer, da hast du eine ganz besondere Beziehung, hast ein Buch geschrieben mit über ihn. Und ich meine, weltweit sind alle mit Federer unfassbar gut ausgekommen, weil er ein Weltmann ist, weil er alle Sprachen spricht. Aber wie ist das mit Stan? Ich bin auch ein großer Fan von Stan, weil ich auch irgendwie ein Schweiz-Fan-Trottel bin, außer beim Skifahren selbstverständlich als Österreicher. Aber und da liebe ich Michaela Schifrin, also das ist was anderes. So, aber, du hast ja gestern mit ihm gesprochen, aber ist es mit Stan so viel schwieriger, richtig warm zu werden?
Ist das eine Frage oder eine Feststellung?
Das ist eine Frage, weil ich habe noch nie mit ihm, also bei der Pressekonferenz ist er natürlich jovial, das hat er schon 10.000 Mal gemacht, ja. Ist ihm scheißegal, was er da sagt. Aber wenn man mit ihm persönlich spricht, lässt er jemanden an sich ran, jemanden wie dich, der ihn seit 15 Jahren, 20 Jahren begleitet oder nicht?
Also schon weniger als Roger, das muss ich ehrlich sagen. Also ich bin extra nach Trier gekommen, unter anderem, weil ich ein längeres Interview versprochen gekriegt habe mit Stan. Sonst wäre es vielleicht nicht, hätte ich das ab Fernsehen geschrieben. Und ich habe ihn getroffen in der Lobby. Wir haben 35 Minuten geplaudert und er war so locker wie noch nie. Okay. Und das war wirklich für mich eine große Freude zu sehen. Also ich glaube, er ist jetzt vielleicht in einer Phase seiner Karriere, wo er noch das wirklich richtig auskosten möchte. Und er war natürlich in der Schweiz immer im Schatten von Roger. Trotzdem gibt es viele, die sagen, ja, ich habe eigentlich Stan lieber, weil er nicht so perfekt ist oder hat eine Trennung hinter sich und so weiter. So ist ein bisschen vielleicht ein bisschen greifbar. Ich weiß es nicht als Roger, aber er war natürlich für die Journalisten, für uns Journalisten war er schon nicht so einfach bespielbar wie Roger. Oder? Also bei Roger hast du eigentlich immer gewusst, wenn ich eine halbe Stunde mit Roger gekriegt habe, dann habe ich gesagt, ja, reservier mal zwei Seiten, das wird super, oder? Und bei Stan habe ich jetzt gestern gesagt, ja, ich weiß noch nicht genau. Da haben sie gesagt, ja doch, es gibt eine Seite, ist schon fix. Und ich war ein bisschen nervös. Und er war dann wirklich extrem locker und hat auch sehr spannende Dinge gesagt. Und er hat auch seine eigene Meinung, also zu vielen Dingen. Und ich freue mich, dass er sich zurückgekämpft hat und dass wir ihn jetzt nochmals sehen können in dieser, auf dieser letzten Wegstrecke. Auch zusammen mit Magnus Norman, den ich sehr schätze.
Aber ist Stan nicht vielleicht sogar der Typ, dem es ganz recht ist, dass es jemand wie Federer gegeben hat? Stan ist am Ende des Tages ist eine Legende. Er hat 3 Grand Slam Turniere gewonnen in einer Ära, wo niemand anderer, also Murray hat 3 gewonnen, Del Potro hat 1 gewonnen. Und alles, was danach war jetzt, also ist ja nicht viel danach gekommen, aber Team mal ganz zufällig, Medvedev ganz zufällig eigentlich, okay, Djokovic geschlagen. Stan ist eine Legende aus meiner Sicht, aber war es ihm nicht ganz recht, dass Federer so viel von der Aufmerksamkeit weggenommen hat? Oder gab es da Eifersucht?
Es kann schon sein, dass es Eifersucht gegeben hat, aber Stan ist smart genug, um sowas sicher nicht zuzugeben. Ich glaube schon, dass er es gerne hat, wenn man ihn feiert oder wenn man ihn gut findet.
Okay, wer nicht, ja.
Und ich meine, er kann ja selber steuern, wie viele Interviews er gibt und so weiter. Also das hat er auch getan und Ich glaube, er war froh, dass es Roger gegeben hat. Ich glaube auch, dass Roger gut war für ihn, weil er ihm gezeigt hat, was alles möglich ist. Und er war ja wirklich, sie waren sehr neu, immer. Und ich glaube, das färbt auch ein bisschen ab. Und vielleicht war es für ihn gar nicht so schlecht, dass er lange Zeit im Schatten von Roger stand. Wobei, was ja interessant ist, in Basel jetzt, als Roger zum ersten Mal, also das erste Heimturnier, wo Roger zurückgetreten war, waren unfassbare Szenen, wie die Leute Stan gefeiert haben. Also das habe ich wirklich bei ihm noch nie gesehen. Also unglaubliche Liebesbezeugung. Und er war auch sehr gerührt, hat geweint auf dem Platz und alles. Also ich glaube, er hat schon gerne, wenn ihn die Leute gut finden.
nur Simon Graf und ich brauchen das nicht, weil wir uns selbst genug sind. Ich habe noch zwei Fragen zu den Frauen. Die erste Frage ist, ich weiß, vor ein paar Jahren, da waren wir in Paris und ich meine, du warst auch dort, aber auf jeden Fall waren Schweizer Kolleginnen und Kolleginnen dort. Und da hat Rebecca Masarova, glaube ich, den Juniorinnen-Titel gewonnen oder war im Finale. Aber ich glaube, sie hat gewonnen.
Sie hat gewonnen, ja.
Für die Schweiz noch. So, genau. Und was ist dann schiefgelaufen? Hat sie einen spanischen Elternteil oder hat Swiss Tennis verbockt? Was war da los?
Also ja, sie hat ja beide Pässe und sie ist eigentlich in Spanien aufgewachsen.
Ah, okay, gut.
Und ihre Mutter ist sehr stark, was soll ich sagen, spanisch geprägt. Und es ist eine sehr komplizierte Geschichte und ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber ich würde nicht sagen, dass es Swiss Tennis verbockt hat. Es war eine sehr ungünstige Sache. Ich kenne da sehr viele Details, die ich leider nicht teilen kann, von SMS und alles. Aber letztlich war es so, dass dann offenbar die Familie Masarova gefunden hat, dass Swiss Tennis Rebecca zu sehr vereinnahmt und dann den eigenen Weg gesucht haben. Und sie spielt jetzt für Spanien. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Sie hat schon 3 Grands im Titel geholt. Nein, natürlich nicht. Also,
aber sie hat zu Beginn des Jahres hat sie ganz gut gespielt, ja, deswegen komme ich auf sie.
Für mich einfach sehr weil ich kenne sie nicht so gut, aber also eine sympathische, in meiner sehr sympathisch und natürlich physisch unglaublich gut drauf. Also die wenn du so fit bist und so kräftig bist wie sie, dann hast du bei den Frauen schon mal ziemlich gute Voraussetzungen. Und ich finde es schade, dass sie weg ist von der Schweiz. Und ich glaube, sie hätte mit Swiss Tennis viel mehr erreichen können.
Okay. Und die abschließende Frage, weil du sagst athletisch, also wenn sie gesund ist, auch eine Spielerin, der ich sehr, sehr gern zuschaue, ist Belinda, selbstverständlich. Jetzt muss man natürlich sagen, sie ist Olympiasiegerin geworden, fantastisch. Ich glaube, dass ihr das wirklich viel gegeben hat. Und mit wem hat sie nochmal die Silbermedaille? Was war da im Doppel mit der Teichmann, glaube ich, oder?
Nee, Viktoria Golubic.
Ah, Golubic, okay. Aber bei Grand Slam-Turnieren...
Übrigens Mitglied beim TC Sebrick, meinem Club.
Also wie gut spielst du, Simon?
Nicht so gut.
Da gibt es so diese Liste. Wen könnte man es rausschmeißen, außer weil er nicht gut genug ist? Simon Graf, top die Liste. Nein, aber Belinda bei Grand Slam-Turnieren, Halbfinale US Open, meine ich einmal, genau. Möglicherweise einmal Halbfinale Wimbledon gegen Kerber, oder war das Viertelfinale?
Nein, Wimbledon war sie nicht gut.
Also, okay, woran ist es eine scheiß Auslosung? Weil Sabalenka jetzt war eine scheiß Auslosung, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Glaubst du noch dran, dass Belinda... Ich glaube noch dran, sage ich dir a priori, aber glaubt man in der Schweiz, glaubst du noch dran, dass Belinda wirklich auch einen Grand-Slam-Titel gewinnen kann?
Also ich kann jetzt nicht für die ganze Schweiz sprechen, aber für mich. Und ich kenne Belinda ja schon lange und habe ihren Weg sehr eng verfolgt. Und ich habe mich immer gefragt, wieso, dass sie nie einen richtig guten Coach geholt hat. Also richtig gut meine ich so, einfach einer dieser Coaches, die Top-Coaches, die einfach Erfolg gehabt haben auf der Frauentour. Also ich meine, eben so ein Darren Cahill oder irgendwie so ein Kaliber, oder? Und sie brauchte wirklich Zeit, um sich abzulösen, zuerst mal von der ganzen Melanie Molitor-Schule. Also sie hat ja dann, Melanie hat sie sehr, sehr gut ausgebildet, aber es gab ein paar Dinge, die sie dann verändern musste, um noch erfolgreicher zu werden. Und dann hatte sie verschiedene so No-Name-Coaches, muss man sagen. Und jetzt auch mit dem Sebastian Sachsen, sehr netter Typ, aber einfach mehr ein Sparring-Partner als ein Coach, denke ich. Also ich möchte ihm nicht so nahe treten.
Ich schicke da wahrscheinlich eine SMS an Raducanu, der ein Coach jetzt ist. Übrigens, gut. Aber jetzt hat Belinda vieles richtig gemacht.
Ja, jetzt hat sie mit Dimitri Tursunov einen Coach, der sie wirklich pusht. Und auch einer, der ihr Spiel mal richtig analysiert hat, von Grund auf. Der sich überlegt hat, ja, was macht sie gut, was macht sie nicht so gut. Sie ist jetzt 25, ist nicht mehr jung, aber sie hat noch ein paar Jahre in sich. Vor allem ist sie also fit wie noch nie, weil ihr Freund Martin Romkovic ist ja Fitnesstrainer und auch ihr Fitnesstrainer. Und er hat sie motiviert, hart an sich zu arbeiten. Sie hat sogar offenbar im Urlaub haben sie jeden Tag eine Fitness-Session gemacht, also unglaublich. Und genau, was ich sagen will, ja, ich glaube dran. Sie haben jetzt erst begonnen nach dem US Open und sie hat jetzt eigentlich einen guten, sehr guten Start gehabt ins Jahr. Sie hat gegen Swiatek verloren am United Cup und gegen Sabalenka am Australian Open. Beides vertretbar, muss ich sagen, gegen Sabalenka. Ich meine, man hatte gesehen, es war eigentlich immer klar, dass wenn die den Aufschlag flickt, dass die dann alle weghauen kann, wenn sie gut läuft. Und gegen Bencic hat er geführt und dann war wirklich, dann ist sie wie eine Dampfwalze über sie hinweggerollt. Mhm. Und was Bencic kann sicher einiges mitnehmen, also der Aufschlag ist auch bei ihr ein großes Thema, vor allem der zweite, aber auch der erste. Und ich denke, das wird Tursunov mit ihr sicher anschauen. Er möchte, dass sie noch aktiver wird. Sie ist eine super Counterpuncherin. Und was sie auch ist, sie spürt das Spiel extrem gut. Das heißt, sie ist zwar nicht die Schnellste, aber sie spürt sehr früh, wo der Ball hinkommt. Aber das reicht halt nicht immer gegen Sabalenka, wenn die den Ball 150 beschleunigt, dann nützt ihr das auch nichts mehr. Das heißt, du musst ein bisschen proaktiver werden. Das möchte Tursunov auch. Proaktiver, besserer Aufschlag, vielleicht ein bisschen mehr Variation reinbringen. Und er pusht sie auch ein bisschen aus der Komfortzone. Sie ist bereit für diesen Weg. Wir haben uns letzten Dezember haben wir uns getroffen, einem Hotel hoch über Zürich, und haben wir lange geplaudert über ihre Saison und über ihre Zukunftspläne. Und sie hat gesagt, sie möchte jetzt einfach alles tun, um anzugreifen. Und wenn es nicht klappt mit einem Grand Slam, dann ist es so, aber dann kann sie nicht sagen, dass sie es nicht versucht hat. Und ich werte diesen Schritt mit Tursunov als diese Zusammenarbeit mit Tursunov als sehr, sehr positiv.
Großartig. Danke, das war Simon Graf. Hat mich sehr gefreut, Simon, wie immer. Und weil wir gerade so viel über Leandro Riedi, wie wir Schweizer sagen, gehört haben, auch mit ihm habe ich geplaudert, mit dem guten Jungen. Nicht ganz so lang wie mit dem Simon, aber naja, hörenswert. Ist halt noch ein junger Bursch und hat viel Partien gewonnen Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Wird vielleicht einmal ein ganz guter. Leandro Riedi. So, Leandro, du kommst mit einem Superlauf zu den Australian Open, hast zwei Runden gewonnen, wenn ich es richtig sage, verlierst dann dritte Runde. Wie gehst du mit sowas um? Hast du da einen Coach oder wie funktioniert das?
Klar, es war eine riesen Enttäuschung, aber ich muss es anders sehen. Die anderen 8 Wochen waren unglaublich. Und klar, das wäre noch beim Dessert noch ein Dessert gewesen, dort mich zu qualifizieren. Aber es war am Schluss alles ein bisschen viel für mich, für mental, und auch war sehr müde. Aber am Schluss war der andere einfach besser. Und ja, hatte schon 2-3 Tage Mühe, aber nicht jetzt groß wegen diesem Match schon, war ich enttäuscht. Aber einfach, es war alles ein bisschen viel, aber ein schönes Problem. Nach 3-4 Tagen ging das dann wieder.
Worauf führst du diese starke zweite Hälfte 2022 zurück? Ist das Selbstvertrauen? Hat sich in deinem Spiel was geändert? Die Fitness? Was war der Grund dafür?
Ich würde sagen, mental habe ich einen Gump in die richtige Richtung gemacht. Ich habe auch immer eigentlich gut trainiert und wusste, einmal wird das mal kommen, der Fortschritt. Aber mental war schon key.
Jetzt seid ihr hier. Stan ist dabei. Ich habe festgestellt, ihr müsst mit ihm Englisch sprechen. Gibt es wirklich niemanden in der Mannschaft, der Französisch kann von euch?
Also sie können schon Französisch, also der Mac kann Französisch, Dominik auch, ich ein bisschen, aber wir reden mehr Englisch und Deutsch.
Was kannst du dir, hast du Wawrinka hier das erste Mal wirklich jetzt live gesehen, oder ist Wawrinka jemand, der auch bei euch bei Swiss Tennis ab und zu am Start ist?
Also ich habe früher mal mit ihm ein, zweimal trainiert schon, aber jetzt so erlebt wie ihn jetzt mit Essen und so habe ich noch nicht erlebt, und es ist schon sehr cool.
Wie ist dein Verhältnis mit dem Dominik? Ihr habt ja das Finale French Open 2020, war es, glaube ich, gegeneinander gespielt. Ist das ein Kumpelverhältnis oder wie ist das mit dem Dominik?
Für mich ganz klar Kumpelverhältnis. Also wir trainieren schon seit wir 14 sind zusammen. Mhm. Und klar, auf dem Platz sind wir Konkurrenten, aber neben dem Platz sind wir sehr gute Kumpel, spielen viel, game zusammen viel, und ich gehe mal zu ihm am Wochenende. Also das ist gute Freundschaft da.
Jetzt haben die Italiener zum Beispiel massiv viele Challenger-Turniere, wo sie ihre jungen Spieler, wo die halt viele Plätze bekommen, um Challenger zu spielen. Wie geht's dir da als Schweizer? Hast du Probleme, in Challenger reinzukommen? Wie funktioniert das bei dir?
Also jetzt habe ich zum Glück das Problem nicht mehr mit dem Ranking natürlich, aber ich finde, sie machen die Schweiz macht einen super Job. Die haben jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie drei Challenger, noch mehr Futures jetzt organisiert für uns und das finde ich sehr cool, auch jetzt für den nächsten Nachwuchs, der kommt. Und ja, ich finde, sie machen es gut.
Okay, wie siehst du die Chance an diesem Wochenende? Du bist im Doppel jetzt mal nominiert mit Dominik. Ich habe gesehen, Severin hat 5 Einzelspieler im Grunde genommen nominiert. Du bist aber im Doppel, glaube ich, der zweitbeste Schweizer im Ranking. Ich denke, ja, war dir das klar, dass du nur Doppel spielst? Oder hast du vielleicht gedacht, nach diesen Leistungen ist im Einzel auch was drinnen?
Ich meine, mir alle 5 Spieler sind alle parat zum Spielen. Es ist auch, ich finde jetzt mit Stan Hüssler, meine Stan ist so ein Champion und ja, es kann jeder spielen, das finde ich sehr cool und ich bin parat für alles. Wenn es mich im Doppel hat, bin ich im Doppel parat, wenn nicht, auch nicht.
Hast du mit Dominik schon auf Jugendturnieren gespielt?
Ja, schon mit Dominik schon viel Doppel zusammen gespielt.
Okay. Schon viel. Leandro, ich danke dir herzlich.
Kein Problem.
Viel Erfolg.
Danke.
Schönen Wochenende. Hinten raus noch mal einer, auf dem die Hoffnungen von Deutschland heute auch liegen. Golden Set Tim Pütz nämlich, allerdings irgendwie... Ja, noch nicht ganz sicher, ob er wirklich spielen wird können im Doppel. Er war am ersten Tag jetzt nicht die ganze Zeit dabei, im Teambereich. Vielleicht hat das auch nichts zu bedeuten, was weiß man. Jedenfalls am Donnerstag war er noch bester Laune. Tim Pütz, Ladies and Gents. Tim Pütz, Pützi, du warst am College. Die US-amerikanischen Spieler sind ziemlich stark gewesen. Nicht alle waren am College jetzt, die in Australien gut gespielt haben. Aber wenn du jetzt zurückblickst, was hat dir das College gebracht?
Oh, viel, ich sag mal so ganzheitliche Entwicklung, irgendwie, wie man das nennen möchte. Ne? Ich meine, das ist, wenn man ins College geht, im Normalfall geht man zum ersten Mal von zu Hause weg, wohnt zum ersten Mal alleine, muss sein Leben allein bestreiten, muss Training und Uni unter einen Hut kriegen, alles so Sachen, die hat man vorher nicht. Vorher ist das Leben relativ vorgegeben eigentlich, ne? Durch Schule und dann Abitur und so. Das dann gepaart mit den Trainingsmöglichkeiten, die es in Amerika einfach gibt, die kann man nicht vergleichen mit den Trainingsmöglichkeiten in Europa oder zu Hause. Das ist einfach was anderes. Dann trainierst du da in der Mannschaft, was nochmal irgendwie ein zusätzlicher Ansporn ist, ne, für alle Beteiligten. Und das führt dann dazu, dass man sich da, ja, gerade wenn man jetzt so wie in meinem Fall vielleicht noch nicht körperlich noch gar nicht so entwickelt ist, ja, dass man da häufig einen Riesensprung macht. Ja, und das sieht man auch immer wieder bei allen möglichen Spielern. Ja. Es ist jetzt nicht, mit Sicherheit nicht der richtige Weg für jeden. Man muss damit klarkommen, dass man von zu Hause weg ist. Ja, das ist nicht selbstverständlich für jeden. Mhm. Ne. Ich habe auch Freunde, die darüber gegangen sind, denen hat das nicht gefallen, weil Amerika zu weit weg, ja, dieses Mannschaftsgefühl auch nicht unbedingt vielleicht für jeden das Richtige. Aber im Großen und Ganzen wird man da einfach sehr, sehr gut vorbereitet, ja, auf die, ich sag mal, auf die Profitour, auf die Future-Tour, auf diese toughen, ja, auf die toughen Verhältnisse, die da auf einen warten. Ja. Und heutzutage hat kaum noch jemand mit 18, 19 nach der Schule das Niveau, direkt da durchzumarschieren. Das gibt es einfach ganz, ganz selten. Ja. Das sind wirklich Ausreißer inzwischen, ja, wie ein Alcaraz oder ein Sinner oder so Leute. Und ansonsten ist das ein sehr schwieriges Umfeld, in dem man sich da bewegt, wenn man mit 19 mit der Schule fertig ist und dann hat man vom Niveau her spielt man wie jemand, der vielleicht, wenn man sehr gut ist, weiß ich nicht, und zwischen 500 und 1000 stehen würde, ja, auf der ATP-Weltrangliste und dann anzufangen Futures zu spielen, ja, kein Geld zu verdienen, trotzdem weiter hart zu arbeiten und so, das ist echt schwierig. Und das wird einem so ein bisschen abgenommen da drüben, ne? Durch die Entwicklung, die man dann vielleicht hier auf Futures nehmen würde als 20-Jähriger. Hast du da drüben, die Gegner sind wahrscheinlich genauso stark wie auf den Futures. Ja, du musst natürlich ein bisschen Glück haben mit deinem Umfeld, mit deiner Uni, mit deinem Trainer und so weiter und so fort. Aber deswegen tut das, glaube ich, vielen Leuten so gut, ja, ans College zu gehen und eben dann mit 22, 23 erst auf der Tour anzufangen, weil man da so viele Matches hat, so eine gute körperliche Entwicklung, auch so eine gute Betreuung hat rundum, so viel erwachsener wird, wenn man da ist. Ich glaube, deswegen ist das für viele Leute ist das ein sehr erfolgreicher Weg.
Gaudenzi sagt jetzt, dass er möchte, dass die Challenger für College-Spieler Plätze im Hauptfeld bereithalten. Du nickst schon, you are all for it.
Ja, ich finde es super. Es ist eine absolute Spitzenklasse, ne? Weil das auch natürlich ein Anreiz ist, für Leute aufs College zu gehen. Ja, ich meine, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie
viel. War es für dich immer klar, dass du danach Profi werden möchtest?
Nee, für mich nicht, weil ich gar nicht gut genug war. Also ich bin nicht ans College gegangen, um dann Profi zu werden. Ich hatte Glück, dass ich überhaupt im College irgendwo untergekommen bin. So gesehen, für mich war das nicht klar. Aber das hat sich mehr so ergeben, weil ich dann am College auf einmal, ich sag mal, besser gespielt habe, als ich das je für möglich gehalten hätte. Und dann im Sommer, wenn ich zu Hause war, auf einmal gegen irgendwelche Leute gewonnen habe, die 400, 500 in der Welt standen. Und das hat mir mehr so gezeigt, so, oh Mensch, du bist ja ganz gut im Tennis. Ja, geht ja. Bei mir war das nicht so. Aber ich finde das auch von der ATP eine super Initiative, weil das eben, abgesehen davon, dass das eine gute Entwicklung ist fürs Tennis, man bekommt einen Schulabschluss noch, also bekommst einen Uni-Abschluss. Was heißt, du bekommst ihn natürlich nicht, du musst studieren, aber du hast die Möglichkeit, währenddessen zu studieren. Und die hast du einfach nicht, wenn du als 20-Jähriger zu Hause bleibst und anfängst, Future zu spielen. Das geht nicht. Dann kannst du entweder das eine machen oder du kannst studieren. Und die Realität ist, dass die wenigsten 20-Jährigen zu einem Jannik Sinner werden oder einem Carlos Alcaraz oder wie die alle heißen, zu einem erfolgreichen Spieler, der damit viel Geld verdient. Und dann ist es einfach umso besser, wenn man einen Plan B bekommt bei der gleichen, sagen wir mal, tennistechnischen Entwicklung, dass da nebenbei noch ein Uni-Abschluss bei rumkommt, wenn man denn möchte, wenn man die Disziplin hat, ja, eben auch zu studieren, was jetzt in Amerika vom Bildungsniveau her ist keine Raketenwissenschaft, das schafft man, wenn man sich Mühe gibt, finde ich eine super Initiative, auch von der ATP eben, ja, das anzukurbeln, ja, dass es da eben nicht nur, dass man nicht alles auf die Karte Profi-Tennis setzt.
Lass uns ganz, ganz kurz noch hierher kommen. 2009 hast du mit Andi schon mal gespielt. Ja. Wird euch wenig helfen. Wie lange dauert das? Oder wird das vielleicht sogar überschätzt, bis sich ein Doppel einfindet? Jetzt, ihr habt, glaube ich, ich habe nur vorhin gehört, Andi sagt, du hast in 4 Tagen keinen einzigen Smash verschlagen, wenn ich es richtig gehört habe.
Hat er behauptet, stimmt gar nicht, aber hat er behauptet.
Also gibt es sowas wie eine Eingewöhnungsphase oder ihr seid beide solche Routiniers, dass es eh ratzfatz geht?
Weiß ich nicht genau, ist wahrscheinlich von Person zu Person und von Paar zu Paar unterschiedlich. Ich glaube jetzt nicht, dass es bei uns eine große Eingewöhnungsphase geben müsste, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns so gut kennen. Ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben jetzt auch sehr lange auf der Tour schon zusammengespielt. Also nicht zusammen im gleichen Team, aber wir sind zusammen auf der Tour seit vielen Jahren. Wir kennen uns gut, unsere Familien kennen sich gut, wir verstehen uns gut. Da ist eine große Vertrautheit da, auch wenn ich jetzt in den letzten 10 Jahren mit dem Andi kein einziges Mal in einem ernsthaften Match auf der gleichen Seite stand. Das ist natürlich was ganz anderes, ob ich jetzt mit dem Andi zum ersten Mal zusammenspiele oder ob ich mit, weiß ich nicht, irgendeinem Amerikaner zum ersten Mal zusammenspiele, den ich vielleicht nicht so gut kenne, den ich auch kenne, irgendwie ein bisschen von der Tour, aber ja, dann haben wir auch viel gegeneinander gespielt in den letzten Jahren, Andi und ich, da lernt man sich dann auch ganz gut kennen und so gesehen glaube ich jetzt bei uns beiden, dass das kein Problem sein sollte. Ja, werden wir endgültig am Samstag sehen, aber machen wir uns keine Gedanken.
Lass uns 2 Tage über den Samstag hinausschauen. Kevin ist endlich Vater geworden. Ja. Wir haben alle darauf gehofft, dass es so schnell wird. Ab wann werdet ihr denn auf die Tour gehen?
Ja, ab 2 Tage nach Samstag ungefähr. Also der Kevin fliegt am Samstag, glaube ich, schon nach Montpellier. Ich fliege am Sonntag nach Montpellier von hier aus.
Und dann Rotterdam danach?
Oder? Genau, Montpellier, Rotterdam. Dann werden wir wahrscheinlich eine Woche frei machen und dann spielen wir Dubai noch zusammen. Also 3 der nächsten 4 Wochen quasi, sodass der Kevin auch noch eine Woche zwischendurch zu Hause ist. Und ich auch. Und dann mache ich Babypause.
Ach, was?
Ja, in den Worlds Miami mache ich dann Babypause.
Moment, weil dein Kind auf die Welt kommt, genau, oder ist dann schon da?
Nee, eins ist schon da.
Was macht ihr denn die ganze Zeit?
Ja,
ist das so produktiv?
Das ist doch Wahnsinn. Wir haben das nicht gut getimt letztes Jahr. Nee, Spaß beiseite. Aber ja, wir haben Geburtstermin Mitte, Ende März. Und dann ist Indian Wells Miami leider sehr weit weg von zu Hause. Das Indian Wells könnte bei mir vom Termin her sogar, würde das noch funktionieren wahrscheinlich, wenn das Kind denn den Termin einhalten würde, ja, was man ja nicht weiß. Aber das ist mir dann ein bisschen risikoreich, da in Palm Springs zu sitzen. Da brauche ich zu lange, um wieder nach Hause zu kommen. Deswegen wird es bei mir der Amerika-Trip nicht werden. Ich werde zu Hause bleiben in der Zeit. Das wussten wir aber auch beide, bevor wir uns verabredet haben. Das wussten wir voneinander. Ist natürlich jetzt nicht ganz optimal für die Jahresplanung. Ich sag mal, für die Team-Jahresplanung. Aber manche Dinge gehen vor und Geburten von den Kindern gehen eben noch vor der Tenniskarriere.
Lass mir eine letzte Frage bitte noch stellen. Australian Open ist das 2. Jahr in Folge, wo 2 Einzelspieler am Ende des Tages den Titel gewonnen haben.
Australische Einzelspieler.
Mhm. Schmerzt das den Doppelexperten ein kleines bisschen oder ist das vielleicht sogar gut für den Sport?
Nee, also schmerzen tut es mich überhaupt nicht, kann ich ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, ich habe gar keine so großen Gedanken dazu. Ich finde es generell, sowohl im Einzel als auch im Doppel ist es ein Riesenvorteil, sieht man immer wieder, dass die Australier gut spielen in Australien. Mhm. Ja, ob das daran liegt, dass die da aufgewachsen sind oder dass die halt ab Mitte, Ende November immer schon da sind, ja, und nicht wie wir hinfliegen aus dem Winter und selbst wenn man jetzt wieder Sascha im Nahen Osten irgendwie schon ist und sich da vorbereitet oder so, nichtsdestotrotz ist Australien sehr weit weg, es ist sehr viel Zeitverschiebung nach Hause, es ist keine andere Welt, aber es ist schon sehr weit weg von zu Hause. Ich finde es auffällig seit vielen Jahren, wie gut einheimische Spieler generell spielen, sowohl die Australier in Australien als auch die Amis bei den US Open immer, die Amis bei den Vorbereitungsturnieren auf die US Open, das ist immer wieder auffällig, dass da auch Leute, von denen man kaum gehört hat, im Sommer auf einmal gegen irgendwelche gestandenen Top-100-Spieler gewinnen bei den amerikanischen Turnieren. Das ist einfach ein großer Vorteil, die fühlen sich wahrscheinlich da einfach ein bisschen wohler. Ob das jetzt Einzel- oder Doppelspieler sind, habe ich keine. Also das sind alle, ich glaube, jeder weiß, dass alle Einzelspieler, die in den Top 200, Top 150 der Welt zu finden sind, dass das sehr, sehr gute Tennisspieler sind, die die Qualität haben, im Doppel jedes Doppelteam zu schlagen. Die sind einfach so gute Tennisspieler. Das kann man auch nicht verneinen, also finde ich zumindest. Ja. Und dann sind es noch Australier, traditionell ein Land, die sich schon tennismäßig immer mal wieder am Netz bewegen, die immer wieder Volleys spielen und. Ja. Sodass eigentlich alle Australier jetzt nicht richtig schlecht sind im Doppel. Und das haben es da zwei gewonnen, die sehr gut Tennis gespielt haben und die Doppelsachen auch noch ganz okay dazu gemacht haben. Dementsprechend den Ergebnissen nach zu urteilen auch. Die haben jetzt nicht, also die haben alles weggeräumt. Also die haben die ganzen Top-Teams der Welt aus dem Weg geräumt und von daher auch absolut verdient gewonnen.
Und das war es noch nicht mit den Dailies in dieser Woche, weil... Ja, richtig. Es gibt ja morgen noch Musik mit Andreas Rainer. Morgen geht es um Blondie. Auch schön. Aber für heute sind wir fertig.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.